So, einmal Feedback, Josh, ist an.
Okay, super.
Ja, richtig cool. Wir starten jetzt endlich in Judas Briefreihe. Ich habe Teil 1, nächste Woche ist Wadiman dran mit Teil 2 und Ralf danach mit Teil 3. Und ich bin gespannt, was dabei so rumkommt. Ich bin auch gespannt dabei, was heute rumkommt, weil ich habe das zweimal getestet und zwei verschiedene Predigten anders gefühlt. Ich bin gespannt, wie der Heilige Geist mich leiten wird. Ermahnung ist womöglich nicht immer positiv belegt. Also Karl fand das zumindest so. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie ihr das so gesehen habt, wie Ermahnung so bei euch angekommen ist. Josh, haben wir die Ergebnisse. Und wir haben keine Ergebnisse. Ja, einmal draufklicken, danke. Genau, also es ist größtenteils 57% fühlen sich wie so indirekt kritisiert. Und dann ja, 36% noch ein großer Anteil sagen, okay, jetzt, der Fokus wird gerade gerückt und ein paar freuen sich auch über den Klartext. Was keiner von euch sagt, da bin ich recht glücklich drüber, dass man schon selber weiß, worauf es ankommt. Das heißt, wir stimmen alle auch überein, Korrektur und Ermahnung ist schon etwas, was wir brauchen, weil wir selber nicht immer unbedingt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Der Judasbrief wurde ca. 70 bis 80 nach Christus formuliert. Manche datieren das vor der Zerstörung Jerusalems, manche kurz danach. Ist auf jeden Fall in der Zeit der ersten Gemeinden. Und heute geht es um die ersten vier Verse. So. Und Rahel liest sie uns einmal vor, damit ich nicht so viele Knoten in der Zunge habe.
Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, dem Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifungen verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.
Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du meine Worte lenkst und ja ganz wichtig machst, was dir wichtig ist an diesem Text, an diesem Brief. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für die Wahrheiten, die du uns mit auf den Weg geben möchtest. Amen. Diese Predigt ist ein bisschen anders als die Predigten, die ich sonst halte. So, wenn ich die sonst halte, so, dann hätten wir jetzt zwei Punkte. Erstens unsere Identität, beziehungsweise wie Gott uns sieht. Und zweitens, wo wir herausgefordert, beziehungsweise ermahnt sind. So, das wären normalerweise zwei Punkte, von denen würde ich ausgehen. Ich habe mich aber entschieden, das mal anders zu machen. Weil nicht im Detail liegt nicht nur die Lüge, sondern im Detail liegt auch die Wahrheit. So, ich habe mich entschlossen, ich möchte ganz nah an den Text gehen. Einfach auch, weil es vier Verse sind, so, da kann man auch mal schon mal ein bisschen näher dran gehen, aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in diese Verse gehen, dass wir Wahrheiten erkennen, die wir beim bloßen Drüberlesen nicht sehen würden. Wir starten mit Vers 1. Dort schreibt Judas, der Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. So, es wird deutlich, wer da schreibt. Es ist nicht der Judas, den wir im Sinn haben, wenn wir von Judas reden. Es ist nicht Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus verraten hat, sondern es ist einer der Halbbrüder Jesu. Und die Reihenfolge ist ganz wichtig, die Judas da benutzt in seinem Brief. Er sagt Judas, Knecht Jesu, aber Bruder des Jakobus. Nicht andersrum. So, erst kommt seine geistliche Identität und dann seine leibliche. Also ich mache das nicht so, wenn ich mich vorstelle. Ich sage nicht Benjamin, Knecht Jesu und übrigens Vorgang, sondern ich sage ja, ich bin Benjamin Vorgang meistens. Ne? Aber wisst ihr, mit was für einer Priorität Judas da anscheinend schreibt? Um ganz deutlich zu machen, er gehört zu Jesus. Er macht direkt deutlich,
Meine Identität ist an Jesus gebunden. Und das wird noch wichtig in dem Brief, glaubt mal. Da werden wir gleich immer wieder drauf stoßen. An wen schreibt er? Judas schreibt den Berufenen, griechisch Kletos. Das heißt, man ist gerufen oder auch genannt. Ich finde das cool, dass Judas nicht einfach nur irgendeiner Gemeinde schreibt zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern es ist ein offener Brief, der, glaube ich, auch heute noch gilt. Auch heute noch kannst du da deinen Namen einsetzen. Judas schreibt für Benjamin, wie so eine Einladungskarte. Judas schreibt Benjamin, Judas schreibt Karl, Viktoria, Volker und so weiter. Setzt eure Namen ein. Judas schreibt euch. Und ich glaube, die Predigt kann uns heute deswegen auch ganz besonders wichtig werden. Judas gibt uns eine Beschreibung, wie wir sind. Und zwar von Gott, dem Vater, geliebt. Vergesst das bitte nicht, wenn wir gleich die Ermahnung hören. Du bist geliebt. Das ist eine grundlegende Wertschätzung. Und zwar vom Vater. Wir haben ganz oft im Sinn so Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Also ein Liebeserweis durch Jesus. Ja, aber Gott als Vater hat uns auch schon immer geliebt. Schon immer. Und Gott liebt dich auch schon immer. Aber er setzt noch einen drauf und in Jesus Christus sind wir bewahrt. Alternativ kann man übersetzen, in Jesus Christus festgehalten. Und meine Interpretation dazu ist, wir haben in Jesus Christus ein Fundament, einen festen Stand. Jesus ist für uns fundamentgebend. Der Vers 2 geht weiter und da gibt uns Judas Wünsche mit an die Hand. Und zwar Barmherzigkeit, Friede und Liebe. Und das ist etwas, was wir brauchen. Ich möchte da mal näher rangehen. Barmherzigkeit, griechisch Eleos, ist das unverdiente Mitleid von Gott. Das ist nicht das Gleiche wie Gnade. Das musste ich auch erst herausfinden. Gnade ist das Erlassen der Schuld. Barmherzigkeit, also dieses unverdiente Mitleid, geht der Gnade voraus. Das heißt, erst hat Gott Mitleid mit uns Menschen und deswegen sandte Gott uns seinen Sohn und hat diesen Akt der Gnade, das Erlassen der Schuld, ausgeübt. Und das Wunderbare ist, dass die Barmherzigkeit noch über diese Gnade hinausgeht, und zwar auf dieses Leben. Weil Sünde trennt uns nicht nur von Gott, sondern sie hat auch Folgen in der Wirklichkeit. So, wenn du immer lügst, trennt dich das nicht nur von Gott und deinen Mitmenschen, sondern es hat tatsächlich später auch eine ganz, ganz negative Auswirkung. Wenn du immer lügst, wird dir keiner mehr vertrauen. Wenn du immer lästerst, dann wird irgendwann dir keiner mehr irgendetwas anvertrauen und will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Das sind die konkreten Auswirkungen. Gott kann dir die Schuld natürlich vergeben, aber die Auswirkungen sind da. Und Gottes Barmherzigkeit geht dann so weit, dass er Folgen, die tatsächlichen Auswirkungen unserer Schuld in dieser Welt auch noch auslöschen möchte. Das ist die Barmherzigkeit, die Judas uns da wünscht. Er wünscht uns Friede. Und Friede ist, wenn man reingeht in das Wort, eigentlich nur Abwesenheit von Streit. Aber wenn wir Friede zwischen Barmherzigkeit Gottes und Liebe Gottes, kommen wir gleich zu, aber das dazwischen sehen, ist das nicht einfach irgendein Friede, sondern Gottes Friede. Das ist nicht nur ein bisschen Abwesenheit von Streit, sondern das ist Abwesenheit von allem Negativen, was uns von Gott trennt. Ein echter Friede in dir und mit anderen Menschen. Und die Liebe, da steht nicht die erotische Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau oder sowas, sondern da steht Agape, die göttliche Liebe. Und das ist, was wir wirklich brauchen. Gottes Liebe zu uns Menschen. Und das wünscht uns Judas hier. Nicht einfach irgendwas. Es geht weiter in Vers 3. Dort spricht Judas die Leser des Briefes an mit Geliebte. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Geliebte, was so einfach als ein Substantiv, als ein Nomen übersetzt worden ist, ist eigentlich eine Zeitform, die wir im Deutschen nicht kennen. Im Originaltext steht da so das sogenannte Partizip Präsens. Und das bedeutet eine immer wiederkehrende, fortlaufende Handlung. Aufs Neue und immer wieder. Das bedeutet, wenn wir das mit der Agape, die davor steht, zusammenführen, bedeutet das, du bist immer und immer und immer wieder aufs Neue von Gott geliebt. Und das bei jedem Erfolg und bei jedem Misserfolg, an jedem guten Tag und an jedem schlechten Tag, egal wie es dir geht, das ist eine immer wiederkehrende Handlung. Ein Zustand ohne Änderung, das passiert immer wieder. Egal was du tust und machst, du kannst davor nicht wegrennen, das passiert immer und immer und immer wieder. So, das ist das, wie uns Judas erstmal adressiert. Das ist das, wer du bist, bevor die Ermahnung kommt. Behalte das im Hintergrund. Also im Hinterkopf, meine ich. Judas schreibt uns über unser gemeinsames Heil. Er schreibt uns über unsere Rettung und Errettung. Und es wird nicht, also manche Ausleger sagen, ja, wenn Judas eigentlich über das gemeinsame Heil schreiben möchte, und dann schreibt er sowas so voll den ermahnenden Brief, dann ist ja offenkundig, dass er eigentlich was anderes schreiben wollte. Da sind die Übersetzungen und die Ausleger sich aber nicht einig und ich tendiere auch mehr dazu, das einheitlich zu sehen. Ich glaube, dass zu unserer Errettung gehört, dass wir gleichzeitig auch für diesen Glauben wiederum kämpfen müssen. Dass es nicht so einfach ist, einmal Status quo, ich glaube und ich bin errettet und dabei bleibe ich, sondern dass das ein Kampf und ein Weg ist und dass wir selber auch was dafür tun müssen. Judas war genötigt, uns zu ermahnen. Wahrscheinlich hatte er keinen Bock da drauf. So stelle ich mir das zumindest vor. Also, als ich festgestellt habe, so Verse 1 bis 4 und dass das eine Ermahnung ist und als Wadi wahrscheinlich festgestellt hat, dass er die nachfolgenden Verse, die eine Warnung sind, so, ne, haben wir auch gedacht, so, zumindest zum Teil unseres Herzens, da haben wir auch keinen Bock zu. So, aber manchmal sind diese ermahnenden Sachen, wo ihr auch festgestellt habt, so richtig positiv sind die nicht immer, müssen die auch manchmal sein. Es ist tendenziell eher uncool zu ermahnen und nicht schöne Themen anzusprechen, aber ihr kennt das aus dem Alltag. Wirkliche Veränderung von veränderungswürdigen Zuständen passieren nur, wenn die direkt angesprochen sind. So, du kannst tausendmal denken, reales Ereignis, aber ich möchte keine Person nennen, aber du kannst tausendmal denken, wenn du Kaugummi kaust, ganz ehrlich, das kann sich keiner anhören, ne? Solche Schmatzengeräusche. Nein, das muss gesagt werden. Und wenn das gesagt wird, dann kann das auch erst geändert werden. Banales Beispiel, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und Judas hatte ein viel, viel wichtigeres Herzensanliegen als nur Kaugummi kauen. Er hatte ein Herzensanliegen und das geht an den Kern unseres Glaubens. Und zwar für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist, also für diesen ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben, das ist so eine starke Betonung. Also er sagt ja nicht, für den Glauben zu kämpfen, so ganz banal, sondern er betont es ja, er sagt, wem dieser Glaube überliefert wird und er sagt, dass es ultimativ überliefert worden ist. Die Heiligen, das sind jetzt nicht irgendwelche komischen Figuren in Kirchen oder so, von denen man nicht mehr glaubt, dass sie irgendwie gelebt haben oder so, sondern es waren die realen Jünger Jesu und Apostel im ersten Jahrhundert, die überzeugt waren von Jesu leiblicher Auferstehung und dass er uns einen Weg freigemacht hat in Gottes Herrlichkeit. Also der Glaube, von dem jetzt gesprochen wird, das ist der Glaube an die Rettung Jesu und an den leiblich auferstandenen Jesus Christus, an den wir auch glauben. Egal welche Übersetzung du jetzt hast und du liest nochmal diesen Vers, ich glaube, bei dir steht auch ein für alle Mal. Ich habe zumindest keine deutsche Übersetzung gefunden, die das anders übersetzt. Und das ist sehr, sehr selten. Weil die Interpretationsmöglichkeiten und wir möchten das zeitgemäßer formulieren und so weiter, die sind schon recht groß. Das heißt, wir finden auch schon durchaus andere Formulierungen mit dem gleichen Sinn. Ich habe nur gefunden, dass da überall steht, ein für alle Mal. Das heißt, egal wie oft wir noch etwas von Jesus hören, die Kernbotschaft wird sich nicht ändern. Dieser Glaube ist fest. Jesus ist festgesetzt als Fundament. Und dass er leiblich gelebt hat und für uns aufgestanden ist, das ist fest. Und dennoch müssen wir dafür kämpfen. Und das werden wir gleich im nächsten Vers lesen. Kämpfen ist, kann man auch ganz einfach übersetzen mit Mühen auf sich nehmen. So kämpfen und Mühen auf sich nehmen ist für mich so schon zwei Paar Schuhe. Aber vielleicht macht es auch mehr Sinn, heute von Mühen auf sich zu nehmen, weil wir echt in vielen Dingen faul geworden sind. Muss ich mal knallhart sagen, muss ich mal ermahnen. So, wir sind faul geworden, wir wollen manchmal nicht unseren Glauben noch weiter stärken. Und dennoch ist es notwendig, eigene Entscheidungen zu hinterfragen und eigene theologische Überzeugungen zu hinterfragen. Zu wissen, warum und was man überhaupt glaubt, nicht einfach nur irgendwelche Dinge hinzunehmen. Oder dann im Alltag irgendwie zu bleiben und dann zu sagen, ja, ach, das ist mir jetzt zu anstrengend, über Homosexualität, über Sexualität, über Finanzen oder sonstige schwierige Themen nachzudenken. Das ist mir einfach zu anstrengend. Es gibt so viele Beispiele, leider gibt es so viele Beispiele von Christen, die anscheinend nicht meinten, irgendwie ihr Fundament zu stärken und irgendwann später gesagt haben, ich glaube nicht mehr daran, dass Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist, sondern ich glaube, es gibt ganz viele Götter und man kann machen und tun, was man will. Aber irgendwann wird schon ein lieber Gott dabei sein und so weiter. Es gibt leider wirklich viele Beispiele davon, von Christen, die in diese Richtung gegangen sind. Bei diesem Kampf dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut, das heißt nicht gegen Menschen kämpfen. Epheser 6, Vers 12 sagt Paulus, wir kämpfen nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut. Wir kämpfen also nicht gegen Menschen, die das lehren oder die falsche Lehre von sich geben, sondern gegen die Lehre und die falsche moralische Lehre dahinter. So, das heißt, Menschen, das ist ganz, ganz wichtig, Menschen sind nicht das Problem. Person XY, Mensch XY ist nicht der Teufel, weil der was anderes sagt, weil der eine andere Lehre hat. Lasst uns Menschen nicht verteufeln, weil Gott liebt Menschen, jeden. Und lasst uns auch andere Menschen lieben. Aber lasst uns deutlich sein bei dem, was wahr ist. Und es ist ein geistlicher Kampf, das heißt, geistliche Kämpfe werden unter anderem auch im Gebet entschieden. Lass uns dafür beten, lass uns wieder neu ins Gebet gehen, dass wir den wahren Glauben bewahren, dass Gott uns zeigt, welche Lehren wahr sind und wo wir auch falsch liegen. Denn ich glaube, dass wir selber oft auch Tendenzen dazu haben, zu Irrlehren, weil sie für uns bequemer sind. Dazu komme ich jetzt. In Vers 4 heißt es, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Diese Irrlehrer, die sind nicht einfach da, die gehen nicht mit der Bezeichnung Irrlehrer in die Gemeinde und sagen, so, ich erzähle euch mal was Cooles. So, ihr habt nur Doofes gehört und ich erzähle euch jetzt mal was Cooles. So, wenn das auf deren Stirn stehen würde, wären die nicht da. Das ist für jeden klar. Es ist nicht offensichtlich. So, das wirkt immer so, als ob das ja aus der Gemeinde heraus und ganz nett und freundlich wäre. Ist es aber nicht. Und diese Irrlehrer, und das fand ich ein bisschen hart, bei denen sagt Judas, die sind längst schon dem Gericht aufgezeichnet. Gottlose, weil sie den Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich habe mich gefragt, warum nimmt sich Judas an dieser Stelle überhaupt das Recht raus, zu sagen, die sind schon dem Gericht aufgezeichnet. Oder alternative und heftigere Übersetzung, sie sind sowieso schon verurteilt. Warum nimmt sich Judas das Recht? Wisst ihr, es gilt Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, das gilt. Gleichzeitig, und das ist die unbequeme Wahrheit und die ermahnende Wahrheit, gilt Johannes 3, Vers 18. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist der Grund für die Verurteilung dieser Irrlehrer, die Judas da bezeichnet. Sie leugnen Jesu. Und leugnen ist nicht einfach nur, ja, weiß ich, weiß ich nicht, habe ich nichts von gehört, habe ich nicht ganz verstanden. Leugnen ist bewusstes Lossagen, ganz, ganz bewusst, obwohl man alle theoretischen und fachlichen Erkenntnisse hat, sagt man, nein, nein, aber Jesus will ich nicht, weil das ist unbequem. Oder nein, das will ich nicht, weil dann würde das für mich in meinem privaten Leben ja noch diese und jene Konsequenzen mit sich bringen. Leugnen ist ein bewusstes Lossagen wieder besserer Erkenntnis. Und das ist kein Phänomen von damals. Das ist heute immer noch aktuell. Und daher nehme ich, dass dieser Judasbrief auch uns heute betrifft. Wir haben eine ganz breite theologische Diskussion, wer Jesus war, ob er wirklich Gottes Sohn war, ob er wirklich auferstanden ist und so weiter. Unter anderem, und das ist jetzt keine Verurteilung meinerseits, aber ein Beispiel, unter anderem auf der Plattform Worthaus. Vielleicht hat der ein oder andere davon gehört. Auch dort gibt es Beiträge, wo die Auferstehung Jesu angezweifelt wird oder die These vertreten wird, er ist nicht wirklich Gottes Sohn. Und bei diesen Personen, die diesen Standpunkt haben, müssen wir ganz besonders aufpassen bei deren moralischen Lehren. Weil diese, die haben meistens eine Lehre, meine Beobachtung, die haben meistens dann eine Lehre, die auf einmal viel liberaler und freundlicher ist und so schön einfach. Und damit kommt man super durchs Leben. Diese Personen, die Jesus nicht als Fundament haben. Für uns als CGI im Leitbild ist aber etwas anderes festgelegt. Dort steht das, was ihr an der Wand seht, links von euch. Dort steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Die absolute Basis unseres Gemeindeleitbildes. Das Fundament, auf dem später Säulen aufgebaut werden. Aber die Säulen, die sind wichtig. Ja, aber das Fundament ist das Allerwichtigste. Und 1. Korinther 3, Vers 11, alternativ übersetzt von der NGÜ, dort heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann hier ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Was machen diese Irrlehrer? Und das geht jetzt nochmal, das wird jetzt nochmal persönlich. Weil ich glaube, nicht jeder, der eine Irrlehre auch für sich selber annimmt, vielleicht auch manchmal eine entwickelt, ohne es genau jetzt festzustellen, verleugnet Jesus. Ich glaube, wirklich die Jesus verleugnen, das sind wirklich die Irrlehrer, von denen Judas spricht. Aber wir haben dennoch eine persönliche Gefahr, eine Irrlehre, eine falsche Lehrmeinung aufzubauen. Judas spricht, sie verkehren Gottes Gnade in Ausschweifung. Wichtig ist hier natürlich zu unterscheiden zwischen der Irrlehre und der Irrlehrer. Das heißt, die Lehre als solche, auch dafür sind wir empfänglich, sie zu gestalten, ohne es zu wissen vielleicht. Hier sagt Judas, es wird etwas verkehrt. Und verkehrt bedeutet, es wird etwas komplett umgeändert. Aus grün wird rot. Ich bin in der Farbenlehre nicht so gut, vielleicht haben die Gemeinsamkeiten. Aus schwarz wird weiß, ja? Also es wird etwas komplett anders. Komplett anders. Und die Gnade wird genauso verändert. Aus der Gnade, dieser absolut unverdienten Gunst Gottes uns gegenüber und das Erlassen unserer Schuld, wird etwas ganz, ganz anders gemacht. Also, wir müssen uns nicht jetzt überlegen, ja, vielleicht ist das doch irgendwie das Gleiche. Nein, Judas sagt, das ist etwas ganz, ganz anderes. Und zwar wird diese unverdiente Gunst in Aselgeia, Ausschweifungen, verändert. Ich benutze deswegen diesen griechischen Begriff, weil genau das gleiche Wort, also nicht nur eine ähnliche Übersetzung oder so, sondern genau das gleiche Wort benutzt Paulus, benutzt Petrus und benutzt Jesus selbst. Und zwar oftmals in Zusammenhang mit Unreinheit und Unzucht. Aber das ist nicht das Gleiche. Ich dachte immer, Ausschweifung, das ist so ein römisches Festgelage mit ganz viel Wein und dann kommen die Tänzerinnen und so weiter. So, das war immer für mich Ausschweifung. Aber Ausschweifung, Aselgeia, das beschreibt eigentlich jemanden, der keine Zügel kennt. Der keine Grenzen kennt für sich. Der grenzenlos übertreibt. Das ist das. Das hat nicht erstmal, das hat keine, hat nur indirekt etwas mit den tatsächlichen Taten zu tun. Das hat auch etwas mit einer Herzenseinstellung zu tun. Wenn ich keine Grenzen und keine Zügel für mich anerkennen möchte oder kann, dann ist das tief in meinem Herzen verwurzelt. Vielleicht kennst du diesen, dieses innere Gefühl, ich will nicht, dass irgendwer anderes, egal wer das ist, über mich bestimmt oder mir etwas sagt. Vielleicht kennst du das bei dir. So, das sind so, da kommt Zügel, irgendetwas will mir eine bestimmte Grenze setzen. Nein, aber das will ich nicht. Ich will die eigene Kontrolle für mein Leben. Und eines vergessen wir dabei, wenn wir dieses Gefühl Gott gegenüber haben, dass Gott nicht irgendwelche Zügel setzt, die uns schaden, sondern eher gute Zügel setzt. Dass er Gebote setzt, die uns nicht sinnlos einengen, sondern die uns helfen sollen. Und das kann sein, dass wir die Zügel doof finden, aber das kann auch gleichzeitig gilt aber auch, dass diese Zügel eigentlich gut gemeint sind für uns. Damit meine ich nicht, dass wir Gebote nicht hinterfragen dürfen. Lasst uns gemeinsam Gebote hinterfragen und da auf dem Weg sein und erforschen, was Gott wirklich in seiner Schrift, in seinem Wort zu uns sagen möchte. Aber lasst uns gleichzeitig auch uns selbst hinterfragen. Hinterfrage ich das Prinzip, was in bestimmten Bibelstellen deutlich wird, oder hinterfrage ich, dass mein Inneres, also, oder betone ich jetzt mein inneres Gefühl der Zügel? Also ich will keine Zügel haben, ich lehne mich grundsätzlich gegen alle Gebote in diesem Bereich auf, das kann gar nicht sein, dass Gott jetzt mir diese oder jede Einschränkung setzt. Und diese Bereiche können komplett unterschiedlich sein. Das kann sein, dass du sagst so, Gott kann mir doch nicht verbieten, was ich sage. Ich darf sagen, was ich will. Ich rede immer nach meinem Mund. Und dann hast du eine unglaubliche Zerstörung bei anderen und eine Zerstörung in dir selbst. Und Jakobus spricht davon, dass diese Zunge gezügelt werden muss, weil sie sonst Schäden wie bei einem Brand ausrichtet. Das heißt, wenn wir einfach zügellos leben, sind die Schäden unbegrenzt. Wir sollten diese Zügel unbedingt, Auflehnen gegen diese Zügel selber hinterfragen. Und die Bereiche können komplett unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du sagst, im Bereich Sexualität, da hat Gott doch gar nichts mit zu tun, das ist meine persönliche Sache und ich mache da, was ich will. Oder Gott hat doch gar nichts damit zu tun, über was ich mit anderen Leuten rede. Ich habe einen Mund, so wie er mir gewachsen ist, und ich darf reden, über was ich will. Nein, das Geld verdiene ich. Ich gehe doch arbeiten, ich habe die Arbeit, Gott geht doch nicht arbeiten. Ich verfüge über meine Finanzen, wie ich will. Es können so viel mehr Bereiche sein, das sind nur Beispiele. Was ist dein eigener Bereich, wo du Gottes Zügel erstmal nicht magst? Also es geht nicht konkret um jetzt, ob jetzt dieses oder jene Gebot so und so ausgelegt werden soll, sondern wo magst du das überhaupt nicht, dass man dir eingreift? Und ich glaube, wenn du das schon gar nicht magst, dann bist du da ganz, ganz empfänglich für Irrlehre. Wo stellst du deine eigenen Vorstellungen über die Gottes? Wisst ihr, Ausschweifung und Zügellosigkeit, das beginnt im Herzen. Das ist nicht immer das, was man nur nach außen sieht, sondern es beginnt im Herzen. Okay. Wie fühlst du dich nach dieser Ermahnung? Fühlt sich gut an oder weniger gut? Fühlst du dich ertappt, verunsichert, unwohl? Ich kann es verstehen. Ich fühle mich auch so. Aber ich möchte euch an etwas erinnern, was Judas auch geschrieben hat und was ich deswegen auch nicht weglassen wollte am Anfang. Gott ist ein, der dich immer liebender Gott auch jetzt. Egal wie sehr du dich auflehnst und egal wie sehr du auch eigentlich auf seine Vorstellungen pfeifst, egal wie zügellos du dich verhältst, er liebt dich jetzt gerade. Aber Gott hat auch etwas Besseres mit dir vor und möchte deinen Bereich, was auch immer das jetzt gerade war, mit dir angehen. Ich möchte euch einen kurzen Moment zum Durchatmen geben. Merle wird jetzt ein bisschen instrumental spielen und danach möchte ich noch für uns alle beten und uns mit den Worten aus Judas Vers 2 segnen. Thank you. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du uns immer liebst, egal was wir, wo wir uns auflehnen und wo wir gar nicht hören möchten, was du uns in bestimmten Lebensbereichen, zu bestimmten Themen uns einfach sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns Korrektur empfangen lässt, wo Korrektur notwendig ist. Ich möchte dich bitten für jeden und jede, die vielleicht jetzt eine Entscheidung für dich, eine Entscheidung für eine Veränderung getroffen hat, dass du die festmachst, diese Entscheidung. Ich möchte uns den Segen zusprechen. Nach Judas, Vers 2. Der Herr sei uns barmherzig und nehme die Folgen unseres zügellosen Verhaltens. Der Herr gebe uns Frieden in uns und mit anderen Menschen. Der Herr beschenke uns reich mit seiner Liebe, die wir für uns und für andere brauchen. Amen.